Seid ihr eigentlich fit in Kirchengeschichte so? Kennt ihr euch ja so gar nicht. Habt ihr so ein paar Daten drauf? Kirchengeschichte ist meistens so ein bisschen langweilig, gell? Für viele zumindest. War eins meiner Lieblingsfächer. Ich habe euch zum Beginn dieses Themas heute eine kleine Begebenheit mitgebracht aus einer Prüfung, nämlich einem Examen in Kirchengeschichte. Hört mal ganz kurz in diese Situation rein. Der Kandidat wird hereingerufen, Prüfung, wie gesagt. Die erste Frage, die der Prüfer ihm stellt, sagen Sie uns was zum Datum 1517. Der Prüfling überlegt natürlich wahnsinnig angestrengt, ist ein bisschen aufgeregt, ihm fällt wirklich gar nichts ein. Okay, zweite Frage. Sagen Sie uns was zum Datum 1054. Vielleicht könntet ihr ja, nein. Wieder keine Antwort. Der Prüfer schaut nun doch, nachdem das zweite Mal jetzt schon ohne Antwort ausgefallen ist, ein bisschen komisch drein, dass er auch zur zweiten Jahreszahl überhaupt nichts sagen kann. Und als ob er dem Prüfling etwas unter die Arme greifen will, sagt der Prüfer schließlich, Martin Luther. Darauf steht der Kandidat auf und geht zur Tür, der Prüfer daraufhin komplett verblüfft und fragt, wieso gehen Sie jetzt? Darauf der Prüfling, ich dachte, Sie haben den nächsten Prüfling hereingerufen. Okay, ich merke, ihr habt den Witz verstanden. Wir kennen Prüfungen. Allerhand dieser Prüfungen haben wir schon bestanden, sind vielleicht auch das ein oder andere Mal, mir fällt da gerade auch spontan was ein, auch mal durchgefallen. Prüfungen in der Schule, gerade läuft Abi, gell, oder? Irgendwie so, da oben nickt einer. Prüfungen im Beruf, Prüfungen, die man braucht zum Führerschein für Helikopter, LKW, Motorrad oder Boote. Es gibt aber auch Prüfungen, die uns viel mehr abverlangen als bloßes Wissen. Und heute spreche ich über ein Thema, das im Grunde jeden Menschen betrifft, wovon wir als Christen aber nochmal in besonderer Weise betroffen sind. Es geht darum, was der Volksmund nennt, jemanden auf die Probe stellen. In dieser Woche konnte man in allen Zeitungen auf Seite 1 lesen, die rechtspopulistische französische Marie Le Pen wurde wegen veruntreuter Gelder verurteilt. Die Folge? Sie sitzt für einige Jahre auf der politischen Reservebank und das auch noch mit elektronischen Fußfesseln. Sie ist der Verführung des Geldes erlegen, dass sie zwar nichts für ihren persönlichen Vorteil gebraucht hat, sehr wohl aber für den Vorteil ihrer Partei. Probe, Prüfung, nicht bestanden. Jemanden auf die Probe stellen. Dazu ist mir noch ein ziemlich bekanntes Beispiel aus dem Bereich Fußball eingefallen. Nämlich es geht um einen Schiedsrichter. Manche von euch werden womöglich den Namen, den ich jetzt gleich aufrufe, noch irgendwie was im Hinterkopf klingen. Der Schiedsrichter heißt, er lebt heute noch, Robert Heutzer. Der damals 25-Jährige wurde in seiner Aufgabe als Schiedsrichter auf die Probe gestellt. Die Mafia, ungelogen, die Mafia versuchte ihn mit viel Geld zu manipulieren. Er sollte in seiner Aufgabe als Schiedsrichter Fußballspiele so steuern, um Gewinne auf die gewetteten Spiele einzufahren. Er musste also wählen zwischen tollen Autos, dem Geruch eines wohlhabenden Lebens und ehrlicher Schiedsrichter zu bleiben. Durchgefallen. Er hat faul gepfiffen, obwohl es keines war. Er hat 11 Meter gegeben, obwohl es keine waren. Er hat sich zu etwas hinreißen lassen, was er später tief bereute. Sein Leben ist seit jener Zeit von dieser durchgefallenen Prüfung geprägt. Das Gericht hat ihn zu 2 Jahren und 5 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Nach 14 Monaten wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen. Vom Deutschen Fußballbund wurde er lebenslang gesperrt. Für den angerichteten Schaden musste er schlappe 126.000 Euro zahlen, 15 Jahre lang in monatlichen Raten zu 700 Euro. Im April 2011 wurde diese Sperre teils wieder aufgehoben. Heutzer darf heute im Amateurbereich wieder als Spieler agieren, aber nie wieder als Schiri. Jemanden auf die Probe stellen, kommt viel öfter vor, als wir denken. Nach Einschätzung des Chefs des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl will Russland die Einheit des Westens auf die Probe stellen. Oder, völlig anderes Beispiel, kulturelle Unterschiede können Liebesbeziehungen schwer auf die Probe stellen. Oder, ich breche es ein bisschen runter, unfreundliche E-Mails auf meinem Rechner stellen mich auf die Probe. Wenn ich euch jetzt diese alte Geschichte aus der Bibel lese, dann muss ich sagen, dass einem bei diesem auf die Probe stellen die Luft wegbleiben kann. Ich meine das ehrlich. Es ist wohl eine super anstößige, im ersten Augenblick so unverständliche Aufprobegeschichte. Ich würde sagen, einer der härtesten Probegeschichten ever der Bibel, womöglich aller Zeiten. Sie ist bekannt geworden unter dem Titel Die Erprobung Abrahams oder auch eine schwere Prüfung für Abraham. Heinz, wenn du mal die erste Folie drauf machst. 1. Mose 22, 1 bis 14. Ich lese uns diesen Text einmal vor. Gibt keine Predigt vorhin. Okay. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer. Machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Da Hermann noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Wir bleiben zu dieser Geschichte meist in einem ganz eigenartigen emotionalen Abstand. Das liegt daran, weil wir schon wissen, wie sie ausgeht. Abraham aber steht mittendrin. Er hatte es auszuhalten, wie Gott ihm diesen Auftrag gibt. Und wir fragen uns, wie kann Gott dem Abraham einen solchen schrecklichen Auftrag stecken? Wie kann es sein, dass Gott etwas so Furchtbares mit diesem alten Mann, von diesem alten Mann fordert? Abraham, so stelle ich mir vor, den muss es zerrissen haben. Anders ist es für mich nicht vorstellbar. Wenngleich, wie in dieser Geschichte, vielleicht habt ihr es beim Hören gemerkt, mit keiner Silbe von irgendeiner Reaktion lesen. Der Autor dieser Geschichte schweigt darüber komplett. Doch sein Schweigen ist jetzt kein Anzeichen dafür, dass Abraham eine Gehorsamsmaschine wäre. Dass er ohne menschliche Zuckung einfach nur tut, was Gott ihm befiehlt. Gerade weil er aus Fleisch und Blut ist, hat er damit bestimmt wahnsinnig zu kämpfen. Zu zwei Überschriften möchte ich etwas sagen. Die erste, die Echtheit von Beziehung. Die Echtheit von Beziehung. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gott dich prüft? Dass das, was in deinem Leben geschieht, vielleicht auch gerade, etwas damit zu tun hat, dass Gott dich erprobt. Dass er dich auf die Probe stellt. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ein ziemlich ungewohnter Gedanke. Das Alte Testament spricht ganz offen davon, dass Prüfungen zum Glauben gehören. So steht etwa im 5. Buch Mose, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Die Erprobung Abrahams ist für Gott kein Spiel. Es ist keine böse Idee von ihm, weil ihm langweilig ist und er einen neuen Kick bräuchte. Gottes Probe mit Abraham hat ein Anliegen, eine Absicht. Es ist sein Vorhaben, nämlich zu erfahren, ob Abraham ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Gott möchte wissen, wie echt Abrahams Vertrauen, wie ehrlich und wie wahrhaftig er seine Beziehung zu Gott sieht. Ich finde, wir müssen zugeben, dass die Probe des Abraham, der seinen Sohn zum Schlachten führen, so unglaublich ist, dass es unsere Köpfe sprengt. Und ich merke, wie diese Geschichte so extrem ist, dass sie mich schüttelt. Besonders an der Stelle, als die Spannung kaum mehr zu überbieten ist, ihr habt es womöglich vor Augen, als Abraham das Messer in Händen hält und erst im letzten Augenblick von Gottes Bote daran gehindert wird, zuzustoßen. Ich möchte davon ausgehen, dass Gott das niemals bis zum Ende zugelassen hätte. Davon möchte ich ausgehen. Ich sagte es schon, für Abraham ist das gute Ende nicht so klar gewesen, wie das für uns der Fall ist. Für uns ist das eine Geschichte. Für ihn eine echt harte Prüfung. Und wir merken dabei, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob es die Geschichte eines anderen ist oder ob es unsere eigene Geschichte ist, in der wir mittendrin stecken. Ich sage immer wieder, es ist ein Unterschied, ob das Haus meines Nachbarn brennt oder mein eigenes. Schwestern und Brüder, Gott möchte wissen, wie echt, wie authentisch, wie ernsthaft es Abraham mit seinem Gott ist. Gott möchte wissen, wie echt, wie wahrhaftig, wie ernst es mit uns mit Gott ist. Nicht wahr? Wenn das Leben mit Gott so dahin plätschert, stellt sich einem in aller Regel die Frage nach der Echtheit der Beziehung nicht. Wenn uns jedoch das Blut in den Adern schlägt, wenn wir durcheinander sind, wenn wir nicht mehr ein noch aus wissen, sind wir auf den letzten Halt unseres Lebens zurückgeworfen. Das ist dann so. Dann merken wir, was wirklich trägt, und wir merken, ob das mit Gott halt so eine nette Beigabe ist. Kennt ihr das? Gott kann man als nette Beigabe sehen, dann gibt er Segen, hoffentlich. Dann lässt er mir die Dinge gelingen, hoffentlich. Dann bin ich mit ihm auf der Erfolgsspur, hoffentlich. Doch weh, wenn das einbricht. Wenn ich mir von meinem Glauben etwas verspreche und es zerbricht. Wenn Gott sich mir nicht als Segensbeigabe gibt, wenn Gott nicht tut, was ich ihm vorschlage, wenn er tut, was ich nicht für möglich gehalten hätte, wenn er mein Gebet, wir hatten es letzten Sonntag, nicht erhört. Da zeigt sich die Echtheit der Beziehung. Das könnt ihr übrigens auf die menschliche Beziehung genauso übertragen. Dann zeigt sich die Echtheit von Beziehung. Ich habe nachgelesen, habe mich fast ein bisschen schockiert. Es gibt Agenturen, die man damit beauftragen kann, die Treue des Partners zu testen. Oh, krass. Das geht so. Eine Ehefrau, die sich mit ihrem Mann nicht mehr ganz sicher ist, geht zu dieser Agentur. Sie bestellt eine attraktive Frau, die ihrem Ehemann vor die Nase gesetzt wird. Und diese Frau versucht nun mit allen ihren Möglichkeiten, den Mann zu erproben. Nach dem Testfall wird die Ehefrau über das Ergebnis informiert. Was ich dabei total verstehe, die Ehefrau will wissen, ob ihr Mann die Probe besteht, ob seine Treue echt ist, ob seine Liebe echt ist, ob sie sich auf ihn verlassen kann, ob sie in einer echten Beziehung leben. Raten würde ich übrigens zu solchen Agenturen nicht, das am Rande. Es ist hier Gottes Nagelprobe mit Abraham. Und er möchte wissen, liebt er mich? Hält er seine Treue? Was bedeutet ihm mein Wille? Was bedeutet es ihm, an mir festzuhalten? Und etwas Entscheidendes kommt noch hinzu. Bei dieser Erprobung erfährt ja nicht nur Gott etwas über Abraham. Abraham erfährt auch etwas über sich selbst. Er erfährt, ob er gehorsam sein kann. Er spürt, wie groß seine Nähe zu Gott ist. Er merkt, wie stark seine Treue ist. Nach der Prüfung weiß er, ob Gott für ihn eine nette Verzierung ist oder ob er wahrhaftig sein Gott ist, dem er sein ganzes Vertrauen schenkt. Nach der Probe weiß er, ob seine Beziehung zu Gott echt ist. Ob wir immer Gott meinen, wenn wir Gott sagen. Boah. Ob wir immer Gott meinen, wenn wir Gott sagen. Das erfährst du nicht bei schönem Wetter. Viel eher am von dicken Wolken verhangenen Himmel. Darum hat die Erprobung des Glaubens auch etwas Klärendes. Gott erfährt etwas über mich und meinen Glauben und ich erfahre etwas über mich und meine Beziehung zu ihm. Und dabei ist eines klar, dass ich entweder geschwächt aus der Probe hervorgehen kann oder gestärkt. Beim Auf die Probe stellen geht es also, das war mein erster Punkt, um die Echtheit von Beziehung. Noch das Zweite. Der zweite Punkt ist, gestärkt aus der Probe hervorgehen. Ich bin froh, dass die Geschichte von der Opferung Isaaks, die genauso gut auch die Nicht-Opferung Isaaks heißen könnte, wurde ja schließlich nicht geopfert, so beginnt. Die Geschichte beginnt so. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Das heißt, bevor Gott die Probe bei Abraham ansetzte, haben die beiden bereits eine Geschichte miteinander. Zum Glück. Gott weiß, dass er Abraham etwas zumuten kann. Und Abraham hat schon einige Male erfahren, dass er sich Gott überlassen kann. Die beiden haben eine Geschichte miteinander. Gott kann berechtigt erhoffen, dass seine drei Aufforderungen, nimm Isaak, geh hin und opfere ihn, so grausam uns das auch anmutet, von Abraham angenommen werden kann. Und Abraham kann berechtigt erhoffen, dass Gott es unmöglich gemeint haben kann, was er von ihm verlangt. Wir haben eine Geschichte miteinander. Sicherheit hat jedoch keiner von beiden. Sonst wäre es keine Prüfung. Denn bei einer Prüfung kann man durchfliegen. Sonst ist eine Prüfung, wenn man das nicht kann, ein Witz. Keine echte Prüfung. Dann ist es ein Witz, eine Komödie, eine Farce. Wie können aber nun Glaubensprüfungen, die Gott uns zumutet, aussehen? Ich gehe mal davon aus, dass Gottes Versuchungen, Erprobungen bei uns, Glaubensprüfungen anders aussehen. Ich habe mal drei erfunden, von denen ich denke, vielleicht könnten die Prüfungen Gottes für uns heute so aussehen. Deswegen noch drei kurze Beispiele. Die erste Prüfung nenne ich mal den Traum vom leichten und unbeschwerten Leben. Es gibt einen Traum, den viele träumen. Es ist der Traum vom leichten und unbeschwerten Leben. Aber es ist ein Traum, der in jedem Fall zerplatzen wird. Warum sind wir mit dem Traum eines leichten und unbeschwerten Lebens auf die Probe gestellt? Gerne hätte ich euch jetzt den Text hier von Hans-Joachim Eckstein gezeigt. Vielleicht könnt ihr diesen Text trotzdem auch so hören und wahrnehmen. Er schreibt, schwerwiegende Entscheidungen fallen selten in leichten Zeiten. Tiefgehende Veränderungen entstehen nicht durch oberflächliche Erfahrungen. Bedeutende Entwicklungen werden kaum durch unbedeutende Begegnungen angeregt. Und persönliche Hilfe erfahren wir so gut wie nie in unpersönlichen Beziehungen. Verständnis für die Schwachheit anderer erwächst nicht aus der eigenen Stärke. Und wie man andere Menschen tröstet, wissen wir erst, wenn wir nicht nur getrost, sondern auch selbst getröstet sind. Warum also sehnen wir uns ausschließlich nach einem leichten und unbeschwerten Leben, wenn das, was uns so wertvoll macht, in einem verletzlichen und tiefgründigen, in einem lebendig gelebten Leben liegt? Also, wir erliegen nicht dieser Erprobung und dieser Versuchung und der Prüfung, als wäre dieses Leben ein leichtes und unbeschwertes. Wir rutschen da übrigens immer wieder rein. Wir haben immer wieder die Vorstellung, es sollte ein leichtes und unbeschwertes Leben sein. Es sind die Erprobungen aber, die uns stärken und die uns prägen. Und aus diesen Erprobungen sollen wir stark hervorgehen. Zweites Beispiel. Zweite Erprobung. Ich nenne es Vertrauen ist konkret. Als Gott Abraham geheißen hat, seinen Sohn zu opfern, konnte Abraham sein Vertrauen nur dadurch zeigen, dass er sich auf die Socken gemacht hat. Auf die Socken gemacht hat, wohin? Ins Land Moria. Er hatte keine andere Möglichkeit, wenn er vertrauen wollte. Er konnte nicht sagen, ja, Herr, ich vertraue dir und wäre dann zu Hause geblieben. Das geht nicht. Es geht um Vertrauen konkret. Mir fällt auf, wenn Vertrauen zu Gott konkret werden soll, fallen einem wahnsinnig viele Gründe an, es nicht konkret werden zu lassen. Die Versöhnung wird umgangen, die Aufgabe abgelehnt, die Nähe nicht riskiert, die Credo-Gemeinde bleibt auf meinem Wichtigkeitsranking auf Platz 18. Wer sich Gott aber im Konkreten verweigert, vertraut nicht. Versteht ihr, man kann mal groß, ich vertraue, wer nicht konkret vertraut, vertraut nicht. Er zieht weiter seine Kreise, er bleibt weiter bei sich. Wer nicht konkret vertraut, wird nicht stärker. Gott stellt also auf die Probe, indem er uns zu konkretem Vertrauen ruft, zu einem konkreten Gehorsam, zu einem konkreten nächsten Schritt. Darum bleibt bei so einem Thema, das ja auch so ernst und so schwer ist, schon die Frage übrig: Was ist dein nächster konkreter Schritt, den du gehen möchtest? Zum Schluss noch die dritte Möglichkeit der möglichen Erprobung: Nachteilen nicht aus dem Weg gehen. Nachteilen nicht aus dem Weg gehen. Es war das Halbfinalspiel Deutschland gegen Spanien. Ich kann mich noch daran erinnern. Blöd nur für die fußballbegeisterten Gemeindevorstände, dass ich schon vor einem Dreivierteljahr genau auf diesen Tag die Sitzung eingesetzt hatte. Das Datum dieses Halbfinalspiels kam näher. Ich war gespannt, wie lange es dauern würde, bis sich die Ersten melden. Sie haben sich gemeldet. Wir haben es dann so gelöst, dass wir früher angefangen haben und das Angebot bestand, das Spiel gemeinsam anschließend anzusehen. Völlig okay. Gefragt habe ich mich, was wäre gewesen, wenn das Fußballspiel Deutschland gegen Spanien am Sonntagmorgen um 10 Uhr angepfiffen worden wäre. Ich meine, für die Fußball-Unmusikalen ist das bekanntlich ja kein Problem. Für die anderen schon. Jeder hat also seine Favoriten. Aber im Ernst, sind wir darauf eingestellt, um Gottes Willen Nachteile auf uns zu nehmen? Wenn sich also einerseits Gottes Lob, sage ich jetzt mal, und andererseits was auch immer in Konkurrenz zueinander stellen, was wählen wir dann? Ich meine das jetzt überhaupt nicht gesetzlich, überhaupt nicht. Nehme ich in Freude und Bekenntnis meines Glaubens Nachteile in Kauf? Prüft uns Gott, ob wir bereit sind, um seines Namens willen Nachteile auf uns zu nehmen. Ich lande. Gott stellt auf die Probe. Kaum war Jesus getauft, führte ihn der Geist Gottes in die Wüste. Gott stellte seinen Glauben auf die Probe. Gott stellt unseren Glauben, Geschwister, auf die Probe. Und er wünscht sich, dass er seinen Prüfungen gewachsen sind. Er prüft nämlich, und das ist wichtig mir zu sagen, total wichtig mir zu sagen, er prüft immer mit der guten Absicht. Mit der guten Absicht. Der will uns ja nicht ins Messer laufen lassen. Er prüft uns immer mit der guten Absicht, dass wir gestärkt aus den Prüfungen hervorgehen. Reifer, erprobter, vertrauter, stärker. Gott hat von Abraham alles gefordert und nach der Erprobung spricht ein Engel zu Abraham, denn nun weiß ich, dass du Gott, darf ich das nochmal sagen, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Abraham hat bestanden. Gott stärkte seinen Glauben. Was Gott Abraham im letzten Augenblick ersparte, hat er sich selbst nicht erspart. Karfreitag war der schwärzeste Tag im Leben Gottes und im Leben seines einzigen Sohnes Jesus. An jedem so tränenreichen Tag in Jerusalem hat sich kein Widder im Gestrüpp gefunden. Jesus hatte seine letzte Prüfung zu bestehen. Er ist nicht dem Traum eines leichten und unbeschwerten Lebens erlegen. Er vertraute konkret in den Willen seines Vaters und er ging auch den Nachteilen nicht aus dem Weg. So würde ich gern sagen. Amen. Haben einen kurzen Augenblick der Stille. Wir wollen miteinander jetzt beten. Ich darf euch bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber himmlischer Vater, du hast uns heute diesen Text gegeben, mitgegeben, aufgegeben, zugespielt, indem wir den Abraham vor Augen bekommen haben und diese harte, wirklich überaus harte, kaum nachvollziehbare Situation in seinem Leben uns vor Augen gemalt. Wir haben gemerkt, und du sagst uns auch jetzt in deinem Wort, dass es so etwas gibt wie Erprobung unseres Glaubens, Schlüsselstellen, wichtige Augenblicke, wo wir herausgerufen sind, Herr, wo du etwas auch an Herausforderungen für uns vorgesehen hast, mit guten und besten Absichten. Und stärker zu machen, weil du weißt, dass wir so in einem normalen Leben auf die wichtigen Dinge unseres Lebens kaum aufmerksam werden. Darum braucht es auch immer wieder diese Erprobungsräume, diese Versuchungen, in die du uns stellst, damit wir reifer werden, damit unser Leben sich tiefer gründen kann, damit unser Vertrauen aus der Oberflächlichkeit tief in unser Herz fällt und wir spüren und merken, wie echt unsere Beziehung ist. Vater, ich möchte auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bringen. Auch da wünschen wir uns doch so sehr, dass sie echt sind und lebendig und dass sie etwas austragen, dass sie für uns wertvoll und kostbar sind. So darf ich dir auch unsere Beziehungen bringen, die wir in der Gemeinde zueinander haben. Ich darf dir die Beziehungen bringen, die wir in unseren Ehen haben und in unseren Familien, zu den Kindern, zu den Vätern und den Müttern. Schließ dir die Familie jetzt, zu denen wir gehören, in dein Vaterherz. Auch das sind Erprobungsräume unserer Echtheit, unseres Vertrauens. All das dürfen wir jetzt einschließen. Herr, und wünschen uns, dass wir Erprobungen, Prüfungen bestehen können und beten dich an und erbitten dich, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.